Wo ich schon mal da bin, der Podcast von und mit UDerm and Friends. Es wird richtig nerdig heute. Nämlich spätestens, wenn sich unser heutiger Gesprächsgast mal ebenso den Algorithmus von ChatGPT schnappt und damit mit dieser App und jener Plattform was Cooles baut. Ganz ohne Entwicklerin oder ITlerin zu sein. Na, dann wollen wir doch mal hören, was Dermatologinnen heute noch so alles drauf haben. Ich bin Christine von UDerm, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auf der diesjährigen DDG-Tagung in Berlin, wo die Dorit, die heute hier als Co-Moderatorin neben mir sitzt, und ich auch waren, haben wir unter anderem einen Vortrag oder eine Vortragsreihe besucht. Da ging es um Digitalisierung, um digitale Anwendungen für die Medizin. Viele tolle Redner waren dort. Und dann kam plötzlich eine Sprecherin, die hat bewirkt, dass Dorit und ich uns über drei Sitzreihen kurz in die Augen geguckt haben, kurz genickt haben und wussten, die wollen wir für den Podcast haben. Warum das ist und worum es da genau ging, das klären wir gleich mit ihr. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Sophia Neisinger. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute in eurem Podcast, im UDerm-Podcast sein zu dürfen.
Liebe Sophia, ich hatte es ja gerade schon kurz anmoderiert. Wir haben dich auf der DDG-Tagung zum ersten Mal kennengelernt. Das war aber nicht dein erster Auftritt. Vielleicht magst du selber einmal kurz, nicht das ganze Medizinstudium, nicht die ganze Facharztzeit, aber einmal so einen kurzen Abriss geben. Wo kommst du her und was denkst du, warum wir dich hier unbedingt im Podcast haben wollten?
Ja, vielen Dank. Ich bin tatsächlich gar nicht so leicht. Ich bin ziemlich international aufgewachsen, viel im Ausland gelebt. Und war jetzt die letzten Jahre und bin es auch noch an der Charité in Berlin, leite bei uns ein bisschen den digitalen Bereich und mache da verschiedene digitale Projekte, alles so mit ein paar Erkrankungen, die so unsere Lieblingserkrankungen sind, ja, so Urtikaria, Mastozytose und das alles ein bisschen digital gedacht. Das ist so ein bisschen meine Passion. Bin aber aktuell auch noch in der Praxis, erst seit ein paar Wochen. Also ganz frisch und kriege jetzt also auch ein bisschen den Praxisblick nochmal, was nochmal was ganz anderes ist, also auch ganz spannend für mich. Und ja, alles, was das Digitale angeht, schnelle Umsetzung in die Praxis, dafür brenne ich.
Also du hast ja gerade schon angedeutet, Entschuldigung Dorit, willst du was nachfragen?
Ja, zum Beispiel, weil du das selber gerade so gesagt hast, dass du viel auf der Digi-Schiene unterwegs bist. Woher kommt denn dein digitales Interesse speziell im Bereich der Medizin? Hatte das irgendeinen Auslöser oder gab es ein Schlüsselereignis für dich? Kannst du das beschreiben oder hat sich das eine zum anderen ergeben?
Also es hat sich ziemlich ergeben. Ich war schon immer so ein bisschen in der Gründerszene unterwegs. Ich habe nach dem Abi mal was gegründet, aber im Fashion-Bereich, ja, also das so mal was Eigenes bauen und so, das war schon immer meins. Und dann im Studium hat sich das tatsächlich so ergeben, weil der digitale Bereich halt auch so einer ist, wo noch ganz viel zu tun ist, ja, wo man auch viel mal eben schnell machen kann. Und das hat sich dann, ja, das kam dann so, also mal eben eine Webseite bauen für den Chef in der Klinik. So die kleinen digitalen Sachen, ne? Ein paar Social-Media-Videos. Und so bin ich da so ein bisschen reingestolpert, habe da mal irgendwie eine Session moderiert. Das war erst so ein Digitalkongress. Das hat aber mit China tatsächlich zu tun in Berlin. Und ja, so bin ich da reingestolpert ein bisschen und freue mich auch, dass es sich hier so irgendwie ergeben hat und dass ich dann auch gemeinsam mit meinem Chef an der Charité, meinem damaligen Chef, Professor Markus Maurer, der ja den als Mentor hatte, der gesagt hat, oh, das findet er auch cool und er lässt ein bisschen meine verrückten Ideen zu, ja, und lässt mich da machen. Und ja, da so bin ich da reingekommen.
Jetzt ist es ja schon so ein bisschen mehr Learning by Doing oder?
Ja.
100%. Das sage ich nicht, weil du vorhin gesagt hast, du irgendwie so, dann bist du eine Website hier bauen und so. Ich denke mir so, okay, ich könnte das jetzt nicht unbedingt so einfach meine Website bauen. Also viel einfach ausprobieren, weil du Spaß daran hattest, dich das so gepackt hat. Okay, gut.
Jetzt ist es ja aber eine Sache, dass man Spaß dran hat, Bock drauf, Webseite bauen ist sicherlich so ein Fable. Aber auf der anderen Seite wirst du ja wahrscheinlich auch im Alltag, ob es jetzt in der Klinik oder in der Praxis ist oder im Studium, irgendeine Art von Bedarf auch festgestellt haben. Wie hat sich das für dich gezeigt, dass da Dinge irgendwo rumschweben, die irgendwie noch nicht gelöst sind? Und welche Dinge sind das?
Ja, also einmal war es dann in der Klinik der Zugang zum Patienten. Ne? Also klar, wir sehen die Patienten, aber wir haben dann nicht genug Zeit, eigentlich wirklich richtig lange mit ihnen zu reden. Gerade bei chronischen Hauterkrankungen ist so ein bisschen das, was wir brauchen würden. Und so fing es an, dass ich ab und an mal so ein Video gedreht habe auf Social Media. Und dann war es tatsächlich so, dass ich damals mit meinem Bruder zusammen gewohnt habe. Mein Bruder ist Unternehmer und auch ein bisschen so ein Typ wie ich, schnell mal Probleme lösen und Sachen umsetzen. Und ich kam nach Hause abends nach einem langen Tag und habe gesagt, hier in meiner Spezialsprechstunde heute zu Urtikaria, ne, habe ich wieder 100 Patienten das Gleiche erzählt, aber so ganz zufrieden, ja, bin ich nicht, weil ich eben nur die bestimmte Anzahl an Minuten habe. Und ja, und habe deswegen einfach nur so erzählt. Und er meinte, naja, dann war, also nimm doch mal dein Wissen auf, vielleicht noch mit dem Experten auf dem Bereich, aus dem Bereich, und stell es dem Patienten zu Hause zur Verfügung. Ja, mach's doch digital. Mach den doch so ein Online, so einen Kurs zum Beispiel. Weil mein Bruder, muss man wissen, hat vorher der so Kunstkurse verkauft, ja. Also Art Night, Bake Night und so weiter. Das war in Deutschland eine relativ große Sache. Und so hat er halt gedacht, ja, und hat gesagt, naja, das Konzept kann man ja auch umsetzen für Schulung für Patienten. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Hab dann ein paar Tage später meinen damaligen Chef angerufen, der eben sehr offen für sowas war. Und dann haben wir das ganz, also wirklich Wochen danach, einfach sonntags in der Lernarztpraxis einfach mal abgedreht. So eine Schulung für Urtikaria, für Nässe-Suchtpatienten. Ja. Okay. Und
wenn du sagst damals, wann war das ungefähr? Wie lange ist das her?
Das ist, müssen wir überlegen, 2,5, 3 Jahre her, genau. Um den Dreh, ja. Und das war noch, da haben wir daraus noch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, da haben wir daraus auch noch gar nicht, wir haben es gar nicht so groß gedacht. Also wir haben gar nicht gesagt, da muss jetzt ein Riesenunternehmen draus werden. Wir haben noch nichts gegründet gehabt zusammen, ja. Sondern wir haben einfach gesagt, komm, sonntags, da können wir alle, ja. Stellen wir uns in die Praxis, nehmen uns, das war also schon viel Aufwand, nur bestimmt 10 Stunden Zeit, ein Kameramann. Naja, und dann machen wir es mal. Und was daraus wird, gucken wir mal.
Ist das bei allen Patienten gleichermaßen gut angekommen oder gab es eine bestimmte Zielgruppe, die besonders gut darauf reagiert oder darauf angesprochen hat?
Ja, also was ist letztendlich daraus geworden? Eben eine Firma letztendlich, Hello Professor, mit digitalen Patientenschulungen. Ja. Mhm. Viele sagen immer, ja, ne, gerade als Arzt eine Firma gründen, das ist ja gerade in Deutschland ganz anders als irgendwie in den USA immer noch so ein bisschen irgendwie kritisch gesehen. Ne? Warum will denn jetzt jemand Geld verdienen und so weiter? Und ich sage immer, naja, wenn man als Firma Geld verdient, dann kann man sich die besten Leute suchen, ja, die besten Leute im Marketing, und dann erreicht man auch viele Patienten. So viel nur einmal vorab gesagt. Und bei den Patienten, alle, die es machen, sind, also haben wir nur positives Feedback, muss man sagen. Die Hürde, aber es zu machen, ist noch recht groß. Warum? Weil Patientenschulung, das, also digitale Patientenschulung, das gibt's, also wir kennen es in der Neurodermitis offline, ja, in der Anaphylaxie offline. Aber digital, das ist für die Patienten irgendwie noch so was Neues. Und da, die Hürde ist noch relativ groß. Und die
hast du, irgendwie festgestellt, ob es da Altersunterschiede gibt? Also bei mir ist es in der Praxis in der Tat so, ich bin manchmal überrascht über die ältere Generation, dass die eher dem aufgeschlossen ist. Und Jüngere, wo man denkt, also hallo, ihr seid doch eigentlich damit groß geworden, verschließen dich so ein bisschen. Aber verschließen ist vielleicht ein bisschen jetzt so hart, aber ich habe zumindest den Eindruck, man kann schon so einen Switch feststellen. Ist es bei dir auch so oder ist das jetzt nur so eine Selbstwahrnehmung meinerseits?
Nee, also eigentlich genau, wie du sagst, eigentlich andersrum, wie man es denken würde. Ne? Also das sehen wir tatsächlich bei unseren, wir haben ja noch eine App gemacht als Forschungsprojekt in der Klinik, die Cruise heißt, für auch wieder Urtikaria, Nässe-Sucht. Das mit bei der Erkrankung, das die bleibt immer bei mir. Und da haben wir genau das festgestellt. Es sind tatsächlich, also ich sag mal so, gerade die 60-Jährigen, die kommen perfekt ausgefüllt, jeden Tag die App genutzt, ja, die Bilder hochgeladen und zeigen mir das, ja, damit ich stolze Patienten. Patient ist stolz, immer ganz schön, das ist ein ganz schönes Gefühl in der Sprechstunde. Und bei den Jungen, die sagen, ja, ne, ja, kann man schon mal runterladen. Aber das sehen wir dann auch in den Daten. Also sind tatsächlich die etwas Älteren, die das mehr nutzen. Ja, vielleicht, weil sie ein bisschen disziplinierter sind, ja, weil sie vielleicht auch nicht so viele Apps haben auf dem Handy, I don't know. Aber wäre auch mal interessant, zu nachzuschauen, warum das ist. Ja.
Ja, ne? Die Cruise-App, das war genau das Ding, wo wir dich auf der DDG-Tagung zum ersten Mal gehört haben. Ne? Kannst du noch mal kurz erklären, was dahinter steckt? Was genau macht diese App?
Ja, also Urtikaria muss man wissen, oder wissen ja viele, die Dermatologen zuhören sowieso, ja, die es nicht sind, ist keine Erkrankung, wo wir eben Blutwert haben, ja, wir wissen, um zu wissen, wie es dem Patienten geht, sondern die Patienten füllen Fragebögen aus, sogenannte Patient Reported Outcome Measures, ja, Prompts, und die Fragebögen, da kommt dann ein Wert raus und damit kann man ganz gut sagen, wie gut ein Patient eingestellt ist, ja, oder ob man die Therapie vielleicht doch ändern muss. Und das wird halt in Papierform eigentlich gemacht, ja. Ganz viel, ja. Auch weiterhin immer noch in Deutschland. Und so kam es eigentlich, dass man gesagt hat, naja, das könnte man ja digitalisieren. Und dann als erstes haben wir eine Webseite gebaut letztendlich, oder das war noch vor meiner Zeit, wo die Prompts digital gemacht wurden. Und da hat man gesagt, naja, es wäre schön, gerade die prospektiven Prompts, dass die Patienten nicht den Bogen mit nach Hause nehmen, sondern es einfach auf einer App ausfüllen, ja. Und die Idee kam von meinen Oberärzten an der Charité. Und zu dem Zeitpunkt, als sie gesagt haben, hey, jetzt lass uns das doch machen, habe ich gerade angefangen. Und dann hat mein Chef gesagt, ach, da hatte ich ihn eingeladen, wo ich eben eins meiner ersten digitalen Konferenzen da moderiert habe, habe ich ihn eingeladen, also alle Oberärzte und Chefs, wie man es halt so macht, ne, eingeladen, wer Interesse hat, kann auch kommen. Und dann hat er gesagt, ah, du bist interessiert an diesem digitalen Bereich. Und dann hat er gesagt, ja, hier, wir wollen ja diese App machen, ne, lass doch zusammen machen. Und so kam das. Und dann haben wir gesagt, naja, das eine ist eben, dass wir diese Prompts, wir wollen wissen, wie es dem Patienten geht. Das heißt, wir digitalisieren das. Und der Patient soll aber natürlich auch einen Mehrwert haben, ja. Das heißt, es soll gleichzeitig noch ein paar Infos in die App kommen. Das heißt, jetzt jeden Monat in allen Sprachen, wo es die App mittlerweile gibt, wir sind in 39 Ländern, in 24 Sprachen, kommen Artikel neu in die App rein, ja, für die Patienten und Patientinnen. Und das ist eigentlich das Nützlichste in der Sprechstunde selber, Patienten können den Arztbesuch vorbereiten, ja. Ich weiß nicht, Dorit, wie es bei dir in der Praxis ist, aber Urtikaria ist auch das ja so ein Klassiker. Patient kommt, sagt, er hat es jeden Tag, aber jetzt,
Wenn er da ist, man sieht nichts.
Genau, hat er nichts, ja. Das heißt, Fotos sind so wichtig und dann scrollen die Patienten immer durch ihre Riesenbibliothek. Mhm. Wir haben es alle, wir machen alle 1000 Handyfotos. Und in der App ist es halt alles schön gesammelt, ja, und zusammen. Und das ist dann auch für die Patienten tatsächlich ganz schön, weil die sagen, aber die sind richtig traurig, dass sie an dem Tag nichts haben, weil sie sagen, das ist wirklich schlimm, ne? Ich habe den Juckreiz, ich habe die Hautveränderung, aber ne, an dem Tag eben nicht. Und ja, also es ist einmal eben, also monitoren die Patienten, ganz wichtig, ja, dass sie einen Arztbesuch vorbereiten können, dass sie Informationen kriegen über die App. Das ist im Vordergrund und dann natürlich für uns als Wissenschaftler ein Riesending, dass wir zum ersten Mal in Echtzeit Daten von den Patienten weltweit kriegen. Ja, und das gab es so, also gibt es so noch nicht. Gerade, dass es von der EV sozusagen als Forschungsprojekt gegründet wurde. Und das ist schon richtig cool. Also wenn man jetzt in Japan ja ein Medikament neu für Urtikaria zugelassen wird, ja, und die ersten Patienten das bekommen und muss sagen, viele Urtikaria-Spezialzentren nutzen mittlerweile Qs, ja, weil das ist eben dieses Netzwerk, ja, die uns geholfen haben, das in die Länder zu bringen. Und dann habe ich, ja, als kann ich morgen die Daten sehen. Und das ist halt schon wirklich, wirklich richtig cool.
Das ist
cool.
Toll, ne? Ja, das stimmt. Und hast du, jetzt wo du frisch in der Praxis auch bist und die Erfahrung hast, eventuell schon jemanden gehabt, wo du das auch hast anwenden können oder zumindest empfehlen können?
Also ich bin seit 3 Wochen da und glaubst du nicht, es gibt ja wirklich viel Urtikaria. Ich hatte keine einzige.
Das kann man gar nicht glauben.
Keine einzige Urtikaria bisher. Ja, ich bin schon richtig traurig. Ich habe schon den MLV.
Die Zeit wird kommen. Ich bin ganz optimistisch.
Ich glaube auch. Aber ich bin gespannt. Also ich bin gespannt.
Ja, weil das ist in der Tat meine persönliche Herausforderung. Entschuldigung, Christine. Ich weiß, dass es das gibt und manchmal aber im Praxisalltag muss ich gestehen, wenn jemand da vor mir sitzt und der hat eine chronische Urtikaria, ich denke nicht immer dran.
Ja, so, wenn man vergisst
es,
aber
es kommt dann so im Nachgang.
Ich vergesse es auch manchmal.
Und ich könnte es eigentlich super nutzen und dann ärgere ich mich und sagen, okay, beim nächsten Mal, wenn er wieder kommt, der kommt ja wieder oder sie, ne? Und aber ja, es ist noch nicht so im Kopf im Kopf noch nicht so richtig drin, dass man das nutzen könnte, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Idee, die ihr da umgesetzt habt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu technisch ist oder zu langweilig für die Zuhörer, aber mich hat immer gefragt, oder ich habe mich gefragt, das Thema ist das eine, eine App zu entwickeln, aber eine andere. Also, wie macht man sowas? Also, ich gehe ja nicht einfach irgendwo hin und sage, hey, ich möchte jetzt eine App machen und was brauche ich an Strukturen? Jetzt hast du vorhin gesagt, Learning by Doing, ich habe mir viel selbst angeeignet. Aber trotzdem ist es ja sicherlich keine One-Woman-Show oder One-Man-Show. Also Kannst du uns da irgendwie einen Einblick gewähren, wie das so funktioniert? Also grob zumindest.
Ja, also auf der DDG, tatsächlich auf der, wo ihr mich anscheinend gesehen habt, da kam danach auch ein Kollege zu mir und meinte, er möchte es gern machen. Zwar für Neurodermitis. Neurodermitis gibt es zwar schon andere Apps, aber er hat da eben auch Interesse dran. Und dem habe ich es eigentlich, eigentlich ähnlich erklärt. Also es ist, Punkt eins, es ist keine Rocket Science heutzutage mehr, ne, ganz klar. Und man muss aber einen großen Unterschied nehmen, wenn man entweder eine Medizin-App machen möchte, ja, und das gerade in Deutschland wirklich datenschutzkonform und so weiter. Und das andere ist, wenn man einfach nur eine Lifestyle-App machen möchte. Also wenn wir jetzt uns entscheiden, irgendwie eine App zu machen, wo man ja, Klamotten verkaufen will oder irgendwie sowas, ja, oder das habe ich mir vor kurzem überlegt, ein Tool, wo man ganz schnell das perfekte Biologikum beispielsweise bei Psoriasis-Patienten findet durch Anklicken, ja, sowas kann man selber ganz leicht machen, ne? Dann nimmt man sich die Pro-Version von ChatGPT, ja, lässt sich das Skript bauen, nimmt danach Tools wie Lovable zum Beispiel, gerne mal ausprobieren, macht unfassbar viel Spaß, haut es da rein und hat eine funktionierende App, ja. Also das ist easy. Wenn es aber dann um eine Medizin-App geht, dann brauchst du schon ein bisschen mehr und da braucht man wenn man nicht selber Entwickler ist, eine externe Firma, die vor allem Zugriff auf Server hat, wo die Daten auch nur sozusagen zweifach gespeichert werden, ja, also auch nicht verloren gehen können in Europa. Bei uns ist das eine Firma aus den Niederlanden. Da hatten wir irgendwie einen Kontakt zu, ja, die machen nur Medizin-Apps, ja, sind darauf spezialisiert. Und mit denen haben wir einfach zusammen sozusagen das gemeinsam entwickelt. Ja, das Wichtige ist, die Server stehen eben auch in den Niederlanden und so war das dann, ja. Das ist natürlich viel kostenintensiver, ja, also das ist das große Ding. Man muss auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen oder braucht eben ein paar starke Partner an der Seite, weil in Deutschland, anders als, ja, oder in Europa, Medizin ja eigentlich kostenlos ist, ja, und deswegen Patienten auch nicht für sowas zahlen wollen unbedingt, ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Qs ist auch weltweit kostenfrei, wird auch immer kostenfrei bleiben. Und genau, also das ist das Wichtigste. Und dann wird's aber das ist gar nicht der schwere Teil eigentlich, weil das macht ja dann die Firma für einen. Das, wo es dann kompliziert wird, sind tatsächlich dann Sachen, man braucht allgemeine Geschäftsbedingungen, ja, man braucht eine Datenschutzerklärung. Und das sind Sachen, wo man gemeinsam, ja, also wir haben teils mit Anwälten gearbeitet, teils wird es dann zu teuer. Ja, man kann das nicht immer machen. Vor allem jeder Anwalt sagt tatsächlich auch was anderes, ja, weil da gibt es zwar so Vorlagen, aber da sagen andere, nee, da muss das noch rein. Und dann sagt der Dritte, ach, aber in Ihren Datenschutzbestimmungen haben Sie das mal gesehen, ne? Und irgendwo muss man einen Cut ziehen, ja, und sagen, nee, wir machen das jetzt so und wir trauen uns, ja. Mhm. Und das ist schon, da hat man schon manchmal ein bisschen Angst. Aber das, ja, da muss man sich einfach trauen. Und genau, und das ist so ein bisschen das, was natürlich auch teuer ist, Anwälte in Deutschland, die einen das mit einem machen. Aber das ist es dann letztendlich und dann, ja, muss man es an Patienten bringen, ja, und gucken, ob der Patient es mag, ganz wichtig, ja, und ob es funktioniert, ob es angenommen wird und sich trauen, eben auch Vorträge auf den Konferenzen zu halten, weil man muss ja schon sagen, die digitalen Sachen doch lange ja belächelt wurden, ja, es war natürlich keine Laborarbeit, die ich da vorstellen kann, aber mittlerweile wird es ja sozusagen akzeptiert, weil man eben auch sieht, was die Daten für neue Erkenntnisse bringen.
Wie lange hat eigentlich die Zeit gedauert von der Idee bis zum, ich sehe es jetzt mal online gehen, also jetzt speziell für Cruise, du hast ja noch viele andere Sachen gemacht,
ja,
dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt.
Cruise hat, also ich habe im Juli angefangen, da stand eben die Idee, aber noch nicht so viel mehr und wir sind dann im März, also ja, 8-9 Monate später gelauncht.
Okay, gut.
Genau.
Sag mal, jetzt hast du ein paar Mal, ich würde gerne hier noch mal ein bisschen Ordnung reinbringen, mit so Begrifflichkeiten wie, also wir kennen ja, wir wissen, was DIGAs sind, ja, Medizinprodukte oder eben doch nur in Anführungsstrichen Lifestyle-Produkt. Da gibt es ja schon Unterschiede. Du hast ein bisschen schon einen Einblick gewährt in den entsprechenden Aufwand dahinter. Kannst du das noch mal kurz abgrenzen und wo genau siedeln wir Cruise jetzt an?
Ja. Ja, ist wirklich ein ganz komplexes Thema. Und man muss mit so einer Medizin-App nicht unbedingt ein Medizinprodukt sein, ja. Außer man möchte ein paar Dinge machen, ja. Man möchte zum Beispiel dem Patienten sagen, oh, dein Ergebnis hier von diesem Prom, der sagt, dass du deine Erkrankung schlecht unter Kontrolle hast. Du bräuchtest vielleicht eine neue Therapie. Das dürfen wir zum Beispiel nicht mit Cruise, denn wir sind kein Medizinprodukt, ja.
Also heißt eine Therapieempfehlung darf über die App nicht gegeben werden.
Genau, und aber auch alles schon davor, auch schon eine Interpretation des Ergebnisses darf auch schon nicht gegeben werden. Ja. Das ist ein schmaler Grat. Aber warum sind wir kein Medizinprodukt, ist eine reine Kostensache. Ja. Das eine ist aufwendig, aber das kriegt man hin. Ja. Das andere sind einfach die Kosten. Und das geht jetzt mit Cruise haben wir es uns angeschaut und da würden wir so bei 50.000 Euro liegen, die wir jetzt mal in die Hand nehmen müssen, nur um dieses Medizinprodukt zu werden. Ja. Und es gibt von Vorteil, eigentlich gibt es für uns jetzt aktuell und für den Patienten kaum einen Vorteil. Und wir haben gesagt, und gerade so eine Therapieempfehlung ist ja eh super schwierig. Ja, da hat es einen Patienten ausgeführt, der hat was ganz anderes, ja, und dann verkauft er sich doch irgendwas Freiverkäufliches, Antihistaminikum oder so, und dann geht noch was schief, ja. Und dafür sind wir jetzt keine große Firma, die dahinter steht und sowas handeln kann. Und deswegen, genau, sind wir sozusagen eine Lifestyle-App, kein Medizinprodukt. Das eben auch aus vor allem aus Kostengründen. Und ja, da bewegen wir uns.
Und jetzt ist die App ja für Patienten kostenlos, für die Ärzte sowieso, weil sie ja die nicht benutzen in dem Sinne. Was ist das Businessmodell dahinter?
Genau, es gibt kein Businessmodell. Also damit soll auch nicht Geld verdient werden. Mhm. Aber man muss die Kosten decken.
Genau.
Und das geht nur mit Partnern. Also wir haben Partner aus der Industrie, die sponsern das sozusagen, die bekommen nie Rohdaten von uns, natürlich noch weniger Daten mit Patientennamen, aber auch keine Rohdaten, ja. Die sitzen sozusagen ein bisschen im Advisor Board drin, bekommen Updates dazu und stehen natürlich mit drauf, wenn wir die App vorstellen. Und wir sind da unfassbar dankbar dafür, ja, weil denen ist ja natürlich auch daran gelegen, dass die Patienten aufgeklärt sind, ja, dass sie wissen, oh, es gibt noch ein bisschen mehr Medikamenten zur Verfügung, weil gerade Urtikaria auch so eine Erkrankung ist, wo die Patienten jahrelang, die schwer betroffen sind, dann doch unterversorgt sind, ja, obwohl wir die tollen, guten Therapien, aber eben auch teuer zur Verfügung haben und genau, mit Partnern an der Seite.
Und sag mal, was mir jetzt auch so gerade in den Sinn kommt. Du hast ja schon davon berichtet, dass natürlich wahnsinnig viele Daten anfallen, wenn diese App benutzt wird, ne? Erste Frage, dürfen die weiter verwendet werden? Und die zweite Frage, die sich daraus ergibt, werden die für die Forschung weiter verwendet? Gibt es vielleicht sogar schon so bahnbrechende Erkenntnisse, die nur durch die Datenerhebung in dieser App überhaupt erst geschehen konnten?
Ja, also ganz wichtige Frage. Dürfen natürlich nur, wenn derjenige, man kommt gar nicht in die App rein, ohne dem zuzustimmen, ja, dass die Daten für Forschungszwecke anonymisiert, ganz wichtig, verwendet werden dürfen. Und dann machen wir das auch. Muss aber sagen, dass wir letzten Jahre lag der Fokus darauf, ganz vielen verschiedenen Ländern zu launchen, um möglichst viele Patienten draufzukriegen. Ja, und wir sind, weil Doritz auch gefragt hat, also mein Chef, der leider verstorben ist, Professor Markus Maurer, dann gibt es Anja Lingnau, die sozusagen das Projektmanagement macht, Elle Witte-Hände und Aiste Ramanos Kaiche, das ist so unser Core-Team, alle, die noch aber machen, das keiner von uns macht das Vollzeit, muss man sagen, ja, auch wenn es unser größtes und Lieblingsprojekt ist. Und gemeinsam, genau, stemmen wir das, ja. Ich bin jetzt sozusagen mit Aiste ärztlicherseits dabei und wir starten jetzt erst richtig mit der Datenauswertung. Eine coole Sache, die wir machen konnten, war, wie gesagt, es gibt diese Fragebögen bei Urtikaria. Es sind viele Fragen. Für viele Patienten sind das zu viele Fragen, manchmal ein bisschen nervig. Und dann haben wir gesagt, es gibt ja in der Dermatologie auch schöne visuelle Analogskalen, ne? Einfach 0 bis 10, wie stark ist der Juckreiz und so weiter. Und dann haben wir gesagt, auch machen wir das auch mal für Urtikaria. Ja? Wie gut hatten Sie Ihre Urtikaria in den letzten 24 Stunden unter Kontrolle? 0 bis 100. Und die Idee war, dass man gerade Patienten, denen es gut geht mit ihrer Erkrankung, ne, die eine gute Therapie haben, die füllen ja ungern Cruise aus. Ja? Und dann haben wir gesagt, naja, was uns schon helfen würde, ist zu wissen, dass es denen gut geht. Aber die kommen ja erst gar nicht in die App rein, wenn es ihnen gut geht. Und dann haben wir gesagt, naja, dann gucken wir mal, ob so eine Skala lass uns die mal validieren, ob die funktionieren könnte. Weil dann, wenn man den einfach nur auf dem Handy kurz anzeigt, hier, swipe einmal rüber, ne, wie gut es dir geht, ja, von links nach rechts, wäre ja, ne, das dauert dann wirklich nur eine Sekunde, aber wäre ein wichtiger Datenpunkt wiederum für uns. Und dann haben wir das gemacht, haben diese Skalen sozusagen einfach von heute auf morgen in die App gebracht, haben ein bisschen gewartet, dass wir schon eine Anzahl, ne, an Patienten und Nutzungstage haben und haben die dann korreliert mit den normalen PROM-Daten. Und tatsächlich hat das sehr gut funktioniert. Wir haben das, die beiden Skalen weiterhin drin. Die wird jetzt nicht im klinischen Alltag verwendet werden, ja, weil sie nicht so gut und bei so vielen Patienten validiert ist wie diese Prompts. Aber für uns auch mit der App ist es eine sehr gute Sache in Zukunft für die Patienten, die gut kontrolliert sind. Da sind wir aber noch dran, denn die App muss jetzt checken, dass es den Patienten gut geht. Ja, oder zumindest einmal kurz fragen. Ja, und das ist wieder was, was wieder Geld kostet. Neue Pop-up-Funktion. Die wir gerade ein bisschen noch im Hinterkopf haben. Ja, wir sagen immer one step at a time. Aktuell ganz neu sind wir dran, so ein Award-System zu machen. Ja, dass man so ein bisschen digitale Awards gewinnt. Ja, so Silber, Gold, je nachdem, wie viel man ausfüllt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr so Apps wie Duolingo ja, und so weiter, ne?
Das ist auf jeden Fall
das tolle Thema der Gamification. Ja, wir werden alle am Ende des Tages über Hormone getriggert und absolut reagieren auf
Belohnung. Ja, aber es funktioniert, ne? Das ist echt interessant.
Absolut, ja. Also das ist ja auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Medizin, gerade ein wahnsinnig riesiges Forschungsthema, wo man erkannt hat, was da für ein Potenzial drin steckt, indem man Leute durch kleine, man nennt das ja auch Nudging, ja, so durch kleine Ticks in die Richtung lenkt, wo man sie hinhaben will. Da ist auch noch, wenn ihr quasi mit Pop-ups, also solche Push-Nachrichten, dann schickt ja dann die App aufs Handy. Wenn ihr damit arbeitet, kann man damit auch die Adhärenz der Patienten unterstützen. Also kann man da, ist das auch schon mit vorgesehen oder macht das die App sogar schon?
Nee, also wir haben uns jetzt gerade erstmal angeschaut, wie die Adhärenz ist. Das ist ein Paper, was jetzt toi angenommen wird. Wir haben gerade nochmal die Review-Antworten geschickt und bald publiziert wird. Also Adhärenz ist echt schwierig, ne? Man versteht es ja selber. Also wenn es einem dann gut geht, warum soll ich es ausfüllen und so weiter? Tatsächlich, es hilft total, wenn der Arzt dem Patienten erklärt, warum es so wichtig ist, ne? Gerade wenn man die auf eine teure Therapie, auf eine Antikörpertherapie tut, das auszufüllen. Und ich finde es auch sinnvoll, weil es gibt Patienten, denen geht es ja so gut, dann hören die auf, dann haben die einen teuren Antikörper noch im Kühlschrank liegen, aber bringen den nie zurück, ne? Was ja eigentlich, zur Apotheke zurück, ja. Und so Sachen könnte man ja auch mit der App sehen oder einen Hinweis geben. Genau, aber das machen wir noch nicht. Aktuell kriegt man nur netten Reminder, man soll auch die App ausfüllen. Wir haben uns damals irgendwie 15 Stück überlegt, die in diese 24 Sprachen übersetzen lassen. Und das ist das Einzige, was wir aktuell so an Push-Up-Notifications benutzen. Ist aber, ich glaube, da geht noch viel mehr. Also,
ja. Muss ja auch aktiviert werden. Also das heißt, derjenige muss auch raffen, dass er im Handy das alles freischalten muss und so. Ist auch mal ein bisschen technisches Verständnis dahinter. Von dem wir jetzt ja verstanden haben, dass das tatsächlich die Älteren doch gar nicht so schlecht.
Spannend eigentlich.
Ne? Ja. Ich habe parallel so ein bisschen danach gegoogelt tatsächlich und habe nur rausfinden können, dass das auch zum Beispiel auf Online-Spiele oder digitale Spiele zutrifft, dass die älteren Generationen das wiederentdecken, dieses digitale Feeling, das ist so ein Coolness-Faktor, den die wiederentdecken aus der Jugend. Dann ist es so ein bisschen verloren gegangen und die haben jetzt so Bock drauf. Also die erinnern sich so ein bisschen so, ach, wie geil war das, als das alles neu war, und entdecken das wieder. Und damit wird das erklärt, dass gerade so, das sind ja nicht die alten Generationen, das sind so die 50-Jährigen, ja, plus minus, dass die tatsächlich auf solche digitalen Sachen. Und was ich auch vorhin ganz zumindest nachvollziehbar fand, die Idee, dass ja die sogenannten Digital Natives, also die wirklich mit dem Handy am Ohr quasi auf die Welt gekommen sind, die haben ja für alles eine App. Alles wird über Smartphone oder Smartwatch geregelt. Die kriegen das vielleicht auch mitunter gar nicht mehr organisiert. Und die 81. App auf dem Handy wird einfach gar nicht mehr wahrgenommen. Während wenn du das einem Älteren anbietest, der hat 4 Apps auf dem Handy oder vielleicht 15 oder so. Aber da ist die natürlich präsent, ne, und macht noch Spaß, auch damit dann zu arbeiten. Also.
Aber was ich von Patienten manchmal auch, also jetzt die Jüngeren, also ich sag mal jetzt so grob 20 bis 30, vielleicht noch 35, wenn es darum geht, es ist nicht jetzt um eine App oder sowas in der Sprechstunde, sondern auch Termine über zum Beispiel Doktolib machen oder irgendwie anders online erreichbar sein. Ne? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten inzwischen, Gott sei Dank. Auch da ist es etwas, wo sie sagen, nee, möchte ich nicht, weil ich verstehe das gar nicht. Also ist es jetzt dann vielleicht so, dass die zu digital sind und auf dieser persönlichen Arzt-Patienten-Ebene doch so dieses Face-to-Face haben wollen? Ich weiß es nicht. Also ich finde das so seltsam, weil das gar nicht eigentlich zu dieser Generation, wie sie aufgewachsen ist, kommt. Also, und ich habe auch den Eindruck, dass ich damit wirklich auch nicht alleine bin, weil in Gesprächen auch mit anderen wird das zumindest teilweise dann auch so reflektiert. Und das, also das Warum habe ich nicht so richtig bisher verstanden und fasziniert mich ein bisschen. Und naja, okay, also wollte ich nur mal kurz beitreten. Es gibt also neben solchen Sachen auch noch andere Sachen.
Sophia, wie ist denn das? Geht dir diese App den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen an die Hand mit Tipps, wie sie das an den Patienten am besten anbringen können, wie sie das gut erklären? Habt ihr ein Manual, was dann mitgeliefert, oder ist die so selbsterklärend und cool, dass alle sich drum reißen? Wie managt ihr das? Wie unterstützt ihr da vor allem die Ärzte in der Anwendung?
Tatsächlich braucht es da tatsächlich noch ein nicht digitales Produkt, und zwar einen kleinen Flyer. Mhm. Ja, weil damit sie es Punkt 1 nicht vergessen, was ich ja auch verstehe, man muss es da haben, man muss schnell hingreifen können. Ja,
ich habe gehört, Dorit hätte gern einen für ihren Schreibtisch.
Dorit hat ganz viele. Und genau, und so machen wir das. Ja, und auch nur so funktioniert es, beziehungsweise oder in anderen Kliniken, ich habe zum Beispiel in Ecuador schon gesehen, da hängen dann Plakate mit dem QR-Code drauf im Wartezimmer. Und da sagt die Schwester schon, laden Sie es doch schon mal runter. Und so, ne? Bei den Patienten, wo man weiß, dass die Erkrankung haben. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Tatsächlich ist die Nachfrage sehr groß, also auch an anderen Kliniken und Praxen. Es gibt wirklich eine Hürde, sowas zu drucken, wo die immer sagen, schicken Sie uns das doch bitte als Paket. Ne? Auch, ich glaube, ich weiß nicht, England oder so, schicken Sie es uns bitte zu. Genau, aber so funktioniert das eigentlich am besten, haben wir gemerkt. Es ist natürlich bei uns jetzt an der Charité so, wir haben ja wahnsinnig viele Projekte, ja. Und da will natürlich jeder sein Projekt den Patienten den Fragebogen geben und für die Studie rekrutieren. Und dann muss er auch noch das Register ausfüllen und noch die App runterladen. Genau. Und deswegen machen wir das mit dem Flyer. Ganz oldschool.
Jetzt hast du gerade wahnsinnig viele Projekte angesprochen. Soweit das jetzt zwar das in der Charité, aber wir wissen ja auch von dir, dass du nicht nur diese App mit dir trägst sozusagen, sondern auch noch wahnsinnig viele andere Projekte hast. Was ist da noch so momentan bei dir am Laufen?
Alles im Urtikaria-Bereich. Also wir haben zum Beispiel richtig cool so einen AI-Chatbot gemacht, AIDOS. Das Paper ist jetzt auch raus, kann man sich mal anschauen. Und was wir gemacht haben, ist letztendlich, wir haben uns einfach den ChatGPT-Algorithmus geschnappt, ja, und haben gesagt, okay, aber die wichtig ist ja, dass die Infos, worauf ChatGPT zugreift, ja, und haben wir gesagt, na gut, wo, also was geht noch gerade so copyright-mäßig, sind wahrscheinlich Publikationen, die aus unserem Team gekommen sind, haben wir uns, ich glaube, ja, um die 200, irgendwie sowas, ja, haben wir genommen und sozusagen ins Backend gepackt, ja, und haben dann getestet AIDOS, ja, also unser AI-Driven Urticaria Support Chatbot, haben den dann spielen lassen, sozusagen gegen ChatGPT 3.5 und 4.0, genau. Und tatsächlich hat er deutlich besser funktioniert. Also wir haben Fragen, Multiple-Choice-Fragen ihm gegeben und er musste dann antworten. Ja, war auch nicht perfekt. Ja, also die sind nie 100% perfekt, aber besser eben als die damalige ChatGPT-Version. Ist natürlich jetzt auch, ne, wir sind jetzt gerade publiziert und jetzt ist wieder veraltet. Ja, jetzt gibt es ChatGPT 5 und ChatGPT 5 Pro und so weiter. Aber das war trotzdem total spannend. Einfach mal zu sehen, genau. Und ein anderes richtig cooles Projekt ist auch keine Rocket Science. Man würde denken, ist ja eigentlich was Simples. Aber wenn man mal Urticaria Anästhesis googelt, dann gibt's einige Bilder online, aber einige Bilder, die auch natürlich nicht Urticaria sind. Man findet aber kaum Bilder bei Patienten mit dem dunklen Hauttyp. Ja, bei Patienten aus Afrika und so weiter, wo die Erkrankung natürlich auch schwieriger zu sehen ist. Man findet kaum Bilder von älteren Leuten, von von Kindern und so weiter. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir halt eine Plattform, eine Bilderplattform, aber natürlich digital, ja. Und das ist WOW, Weirds and Angioedema of the World. Letztendlich einfach eine Website, die unter der e.V. wieder, die e.V. heißt Galen, also ist ein Netzwerk oder drunter, die Urtikaria-Zentren nennen sich YouCare und auf der Webseite wird dann WOW auch sein. Und genau, WOW geht bald online, ja, und die Ärzte in den Praxen, in den Kliniken weltweit werden incentiviert, dass sie dann irgendwann auf natürlich auf den Papern mit draufstehen, ja, auf den Publikationen. Die Patienten müssen natürlich zustimmen, sind aber, das ist super interessant, sehr offen, ihre Bilder zu teilen. Ja, also das ist auch was, was mich erstaunt hat. Es gab sowas schon mal auf einer Seite, auch aus unserem Team gibt es noch eine weitere e.V., nennt sich UNEF, und da gab es sowas mal, da konnten Patienten einfach ihre Bilder hochladen, einfach so, haben akzeptiert, dass sie online sind. Massen, ja, in Deutschland. Würde man ja nicht glauben, ne? Also wo die Leute sagen, Datenschutz ist so groß, aber irgendwie wollen die das, glaube ich, teilen, ja, ein bisschen Awareness schaffen, I don't know, warum, weiß ich auch nicht, genau, und WOW, Dorit, sag dir Bescheid, würden wir online,
ja.
Sehr gerne. Wird spannend, also Angioödeme und Urtikaria, also auch nicht nur mastzellvermittelte Angioödeme, und die Idee ist dann, das ist dann der weitere Schritt, also der erste Schritt ist, erstmal 1000 Bilder auf die Plattform kriegen, ja, das ist auch ganz schwierig, also ich habe da ein großes Steering-Komitee von jedem Kontinent sozusagen, ein Dermatologe, ein Kollege. Und dann haben die natürlich wahnsinnig viele Ideen. Die wollen wahnsinnig viele Parameter drauf haben. Ja, der Patient, ach, dann will ich noch den Prom-Score drin haben und ich will auch das und so weiter. Aber das ist halt auch ganz wichtig, dass man sagt, als allererstes launchen, relativ zeitnah, ja. Und dann muss es ein bisschen praktikabel noch sein für Dorit in der Praxis, dass ich es auch machen kann, ja. Und ich noch 50 Variablen da ausfüllen muss, bis dann was hochgeladen wird. Genau. Und die musste ich jetzt erstmal ein bisschen stoppen. Aber das hat, da muss man halt einfach sagen, das machen wir jetzt so. Und genau, das ist WOW. Und WOW wird dann hoffentlich bald online gehen. Die Technik ist fertig, ja. Aber was jetzt gerade, da tatsächlich habe ich mich da mal nicht so getraut, ist, weil es ja Bildrechte sind, da mal eben selber so eine Datenschutzerklärung drunter zu schreiben. Die prüfen wir jetzt noch mit Anwälten und dann geht das online.
Spannend. Ich wollte auch mal kurz was Beruhigendes für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einstreuen. Du hast jetzt so viele Plattformen, Projekte, Quellen und Ähnliches genannt. Da schickst du uns im Nachgang natürlich eine kleine Liste zu. Die packen wir in die Shownotes, sodass niemand hier wie ein Wahnsinniger mitschreiben muss die ganze Zeit. und dann wollte ich auch mal bemerken, also du bist so jemand, der sagt mal eben schnell, da haben wir uns den Algorithmus von ChatGPT geschnappt und dann, das hört sich bei dir so easy peasy an, aber da ist natürlich ein bisschen mehr Know-how dahinter, ne? Also da hast du schon irgendwie auch ein paar schlaue Entwickler wahrscheinlich an deiner Seite. Man schnappt sich ja nicht eben mal so einen Algorithmus von ChatGPT.
Also man muss mit Schnapp ist eher so halt, okay, wir machen das jetzt und wir denken gar nicht so viel drüber nach, sondern let's go, ne? Und ich meine, bei vielen Projekten ist es auch nicht so schnell, ja, dann braucht es einen Ethikantrag und so weiter, ja, das ist auch bei allen Crew-Starten so, steht auch Ethikvotum dahinter, aber bei AIDOS, weil das eben auch über die e.V. lief, hat unser Datenmanagement, Felix aus dem Datenmanagement-Team bei uns, hat gesagt, er hatte richtig Lust drauf. Ja, das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn man so findet, der da richtig Lust drauf hat. Und dann kannte unser Chef noch jemanden, der sowas schon mal gebaut hat. Und genau. Und dann war das relativ, also gebaut war der ganz schnell. Das Schwierige oder das Längere war dann, das zu testen, weil wir dann diese Multiple-Choice-Fragen gebraucht haben. Ja, und da musste sozusagen ein Arzt dann sagen, was die richtige Antwort ist. Das heißt, das haben wir uns im Team dann wieder aufgeteilt. Muss man auch wieder motivierte Leute finden, die gab es dann, die stehen natürlich auch mit auf dem Paper, das ist immer so, ne, in so Unikliniken für die Kollegen, für manche junge Kollegen ist es auch, ich wusste das vorher auch nie, ne, wo kommt die Motivation her und so weiter, aber die Leute sind schon dann heiß drauf, auf so einem gut publizierten Paper zu stehen, ja, das habe ich auch lange nicht verstanden, aber so ist es, ja, das ist so das Geld sozusagen, oder die Währung, ja, mit der da bezahlt wird. Und ja, und so haben wir AIDOS gemacht. Genau.
Du sag mal, wenn du bist ja aktuell ganz normal in der Praxis, seit ein paar Wochen, hattest du ja erzählt, ne?
Genau, und mach noch meine Forschung an der Charité.
Okay. Wie viel Zeit nehmen aber diese Projekte von deiner sonstigen Zeit noch mit weg? Also wie teilst du dich auf?
Schwierig aktuell zu sagen, weil ich ja noch nicht so lange in der Konstellation bin. Aber man muss einfach sagen, dass für mich, da hatte ich auch wirklich Glück. Diese Projekte sind ja wirklich auch irgendwie Passion. Ja, und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und muss auch sagen, dass ich zum Beispiel mit Anja aus unserem Cruise-Team auch privat befreundet bin. Das heißt, dann ruft man sich halt auch um 21 Uhr an, ne, und sagt, hey, warum funktioniert das jetzt hier nicht? Ja? Rufst du morgen den Entwickler an, wenn ich in der Praxis bin? Ja, also es ist schon, man muss da auf einem, ja, auf einer schnellen Ebene und easy kommunizieren können, gutes Team haben und ja, einteilen. Also bei mir ist das, ja, ne, also wenn ich in der Mittagspause Lust habe, naja, in der Praxis, dann ja, schmeiße ich da halt den Computer an oder das Handy an oder mache den einen oder anderen Call. Alles, was mir Spaß macht, da bin ich, ja, ich trenne das da nicht so von meinem privaten Abend oder so.
Sind halt deine Herzensprojekte, ne, kann man, glaube ich, genau, mal sagen. Christine?
Ich habe auch schon die ganze Zeit den Wordrap im Hintergrund.
Wollen wir?
Mhm.
Ja.
Es ist nämlich okay. So, Sophia, jetzt haben wir ganz viel über deine Projekte gesprochen und auch wie viel Zeit von deinem Leben die so verbrauchen. Du hast auch noch einen erfordernden Job. Wir wollen natürlich trotzdem noch ein bisschen die private Sophia kennenlernen. Und damit das nach einem guten, geordneten Schema funktioniert hat, nennen wir das Wordrap. Das heißt, wir werfen dir einfach zwei Begriffe entgegen, die sich irgendwie ja, die Gegensätze sind, und du musst dich ganz, ganz schnell für einen davon entscheiden. Du kennst das Spiel wahrscheinlich schon. Okay, ich fange einfach mal an. Sterne essen oder Hausmannskost?
Hausmannskost.
TikTok oder Instagram?
Instagram.
Du bist doch die Generation, ne? TikTok ist doch nicht so gut. Jetzt pass auf jetzt. Havanna oder München?
Havanna.
Wir erklären nach dem Wordrap noch, wie es zu dieser Frage kommt. Keynote oder Patientengespräch?
Ist gemein, aber Keynote.
Der Wordrap ist bekannt dafür, das Innerste aus dir rauszuholen. Mhm. Keynote, ja? War deine Antwort Keynote? Mhm. Wow, okay. Ja. Berge oder Meer? Das ist einfach.
Meer.
Pina Colada oder Pilz?
Pina Colada.
Ah, passt gar nicht zur Hausmannskost, dann ich jetzt das Gegenteil
erwarten. Das stimmt, ja, das stimmt.
Cabrio oder Lastenrad?
Cabrio.
Mac oder PC?
Oh, ganz schwierig. Ich bin vor drei, nee, also erst ganz kürzlich auf Mac. Ich hatte schon Angst heute, wegen uns für mein erster Mac-Podcast. ich bin noch nicht so überzeugt, wie es mir verkauft wurde von allen Mac-Nutzern. Also noch in between, sagen wir es so. Hey, ja.
Okay.
Ich war immer. Nicht Mac, aber...
Wir können gleich darüber noch mal in Ruhe nach dem
Podcast gehen. Genau.
Ich weiß, genau, Dorit auch. Wir sind
also
Team Mac.
Wir könnten dich beeinflussen.
Ja.
Ich glaube, ich kenne die Funktion noch nicht so, bin ich ganz ehrlich.
Hund oder Katze?
Weder noch.
Irgendein Hund. Haustier? Irgendwas? Hast du irgendwas
Hund.
Zu Hause?
Sagen wir Hund.
Kann nee, auch Schildkröte sein, darf es auch Papagei sein.
Das schaffe ich nicht, zeitlich. Ach so. Also no joke, ich fände, also... ich fände es schon richtig witzig, so ein Esel. Ich mag Esel.
Niedlich. Und da gibt es so ein Video, das muss ich kurz erzählen. Es gibt so ein Video, was durch die sozialen Medien geistert. Da filmen zwei Mädels einen Tiger, ganz majestätisch, wie der im Hintergrund so lang läuft. So ein weißer Tiger ist das, glaube ich, sogar. Und dann fangen die an zu kichern und die Kamera schwenkt so ein bisschen nach unten und dann grinst so ein Esel total breit in die Kamera und versucht sich so ein Spitz. Das müsst ihr googeln. So? An alle Zuhörer da draußen. Googelt mal Donkey Tiger als Video. Irgendwie. Ihr findet es
alles
sofort
klar.
Und werdet ihr verstehen, was ich meine. Also, ja, beim Esel bin ich voll bei dir. Ich wollte mal einem guten Freund einen niedlich, schenken,
ne?
Zum Geburtstag. Und wenn man da auf so eine Eselfarm geht, die sind unfassbar teuer. Ist also, jemand hat den Hype schon mal entdeckt. Letzte Frage: Leseratte oder Netflix-Junkie?
Im Urlaub Leseratte, im Alltag Netflix.
Und im Urlaub hast du dann eher so Romane stapelweise dabei und lässt mal die Seele baumeln oder ist dann
ja,
Fachliteratur am Start?
gedruckt, nee, keine Fachliteratur im Urlaub, gerne so Politik-Krimi, Politik-Thriller, sowas lese ich irgendwie ganz gerne, da entspanne ich mich. Aber halt auch in gedruckter Form, also ich habe jetzt keine...
Richtig, das so Papier, ja?
Ja,
okay,
ich mag das. Okay. Ja.
Aber Bücher finde ich das auch wichtig. Ich mag das, wenn man so umblättern kann.
Mag ich auch, ja.
Ach, das höre ich andauernd. Mein Mann sagt das auch immer und ich kann es echt nicht mehr nachvollziehen. Ich bin so durchdigitalisiert. Ich brauche es gar nicht mehr. Aber das hat
ich bei dem Bücher nicht bekommen.
Welche von manchen, die sagen dann die Haptik und so.
Ja,
ich kann mit Haptik.
Die Optik.
Die Optik auch, ja. Ja,
ja oder?
Ihr seid, halt Dermatologen, ihr braucht immer.
Richtig, wir brauchen was Visuelles.
Aber Sophia, noch eine andere Frage. Unser Podcast heißt ja, wo du schon mal da bist. Eigentlich ist das ja die Frage, die Patienten immer noch zum Schluss, wenn man denkt, jetzt haben wir es hinter uns, der nächste kann kommen. Ha, wo ich schon mal da bin, Frau Doktor. Wo wir dich schon mal hier haben, wo du schon mal da bist, liebe Sophia, was würdest du dir denn von so Initiativen, wie wir es ja auch, so UDERM sind oder auch anderen, wünschen? Oder was könnten die noch mehr tun, um solche digitalen Projekte besser zu unterstützen und die Patientenversorgung damit voranzubringen? Was denkst du?
Ja, ich meine, ihr habt natürlich eine große Reichweite, muss man auch sagen. Das ist ja schon mal grandios, dass ich heute hier ein bisschen was erzählen darf. Ja, das ist ja schon mal, da kann ich schon mal Danke sagen. Und ansonsten, ja, also ich glaube, das Coole ist, wo ihr die Power habt, über UDERM, die jungen Kollegen, halt Lust zu machen an so digitalen Projekten, ja, und auch ein bisschen die Kontakte einfach herzustellen, ja, auch zu mir. Ne? Ich spreche immer gern mit jedem oder wer Lust hat, auch bei uns an allem, ja, egal in welchem Projekt mitzuarbeiten. Man kann auch gerne aus der Praxis kommen, immer gerne. Und ja, ich habe im Voraus noch mal überlegt ein bisschen, was man mit euch auch noch machen könnte. Und eine Sache, die mir gekommen ist, war, dass ich schon länger überlege, also es gibt viel auf Social Media, verschiedene Ärzte-Accounts und so weiter. Und was es noch nicht gibt, ist so einen Check in der Dermatologie, dieser Account ist irgendwie geprüft. Ja, also so ein bisschen so
der
blaue Haken aus Patienten, also für Patienten, dass sie verstehen, okay, die Infos sind richtig, sozusagen, ja, oder sie sind, ne, also das ist ein geprüfter Account und sowas, so eine Aktion wäre ja ganz spannend, ja, es ist natürlich jetzt nicht so ein blauer, richtiger blauer Haken oder so, sowas kriegt man wahrscheinlich nicht hin, aber dass man vielleicht so ein paar, auch vielleicht mal so Accounts vorstellt oder so, so Sachen finde ich interessant und so Sachen, ja, kann man natürlich auch mit jungen Kollegen schnell umsetzen.
Wir haben übrigens sowas, Dorit, ne? Wir haben ein eigenes Label. Also wir vergeben auch sozusagen eine Art Zertifikat, genau.
Empfohlen
empfohlen von UDERM heißt das. Das kriegen nur ganz wenige. Wir haben uns das mal begrenzt und gesagt, maximal 3, was auch immer es ist, Plattformen, Publikationen, Fortbildungen, maximal 3 im Jahr kriegen von uns so ein Label vergeben. Dazu kann man sich bei uns bewerben. Das ist hier vielleicht auch mal wieder ein Aufruf nach da draußen, aber auch an dich, liebe Sophia. da kann man bei uns einfach das vorstellen und wir schauen uns das sehr gründlich an und wenn das aus unserer Sicht genau sowas ist. Ich denke, es geht in die Richtung, ne, die du dir so vorstellst.
Richtig, cool. Absolut.
Dass man sowas einfach auch mal von anderer Seite zertifiziert einfach. Ne? Ja.
Genau.
Ja, Bedarf erkannt, siehst du? Wir waren damit schon sehr frühzeitig.
Großer Fan von richtigen und so guten Labels. Ne? Also es gibt ja auch viel Schwachsinn da draußen, aber von...
Ja, also das ist halt auch das Schwierige. Ja, also wir kriegen ja zum Beispiel auch wahnsinnig viele Anfragen jetzt für den Podcast, auch von sogenannten Medfluencern. Da gibt es ja auch etliche, das ist ein Wildwuchs im Moment.
Ist es wirklich? Also ich bin
wem soll man dazu hören, ne?
Ja, klar.
Das ist halt, also manche sind ganz nice, dann merkt man so, da macht sich richtig jemand Gedanken, da geht es wirklich um Versorgung, das ist für uns immer so ein wichtiger Schwerpunkt, aber viele, da merkt man auch, die bauen sich da so eine kleine Karriere einfach auf und wollen dann nebenher eben, ja, das ist, dieser Weg
sehr vorsichtig sein, und differenziert betrachten. Es gibt, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr gute Accounts und engagierte Kollegen und Kollegen. Manche, ist, glaube ich, mehr Entertainment.
Ja.
Bist du mit deinen Sachen bei Instagram oder so vertreten?
Also ich habe es mal, also ich habe mal über Helle Professor, über unsere digitale Schulungssache, haben wir, mein damaliger Chef und ich haben gesagt, gut, jetzt drehen wir einfach mal viele Videos ab. Und das hat ganz gut funktioniert, aber boah, da muss man halt auch, ne, das ist halt auch nochmal ein extra Job dran zu bleiben, muss man einfach sagen. Und dann habe ich aber tatsächlich mal einer Oberarzt, der, glaube ich, immer ein bisschen kritisch Social Media gegenüber war oder hat es ein bisschen, ja, noch ein bisschen kritisch gesehen, der meinte, der hatte einen Mitfluencer Abend mal auf einer Konferenz sprechen gehört und der meinte dann, ach Sophie, eigentlich müssten wir sowas ja auch machen. Und da war ich ganz erstaunt, weil ich es von ihm nie gedacht hätte und hat gesagt, na gut, nehme ich ja noch als Challenge. Let's go. So, und dann habe ich Allergie.talk mal probiert, habe da 20 Videos hochgeladen. Das ist jetzt noch nicht so geflogen. Und dann hat halt so ein bisschen, ne, die Motivation oder beziehungsweise dann auch die Zeit natürlich gefehlt. Aber ich hätte nochmal richtig Lust, entweder das nochmal anzugehen oder ja, wahrscheinlich den Account nochmal anzugehen. Ja, Lust hätte ich, aber ich habe tatsächlich, also ich habe immer ein bisschen Angst, so. Gerade als Arzt, ne, darf ich das jetzt und so weiter, ne, wo ist die Grenze, ja, was sollte man auch erzählen und so weiter, aber doch, ich hätte nochmal Lust, das nochmal anzugehen, ja. Also stay tuned.
Kann ich eine unserer Podcast-Folgen, nämlich die mit der Professor Alexandra Jort, sich empfehlen? Da haben wir nämlich tatsächlich mal drüber gesprochen, was darf man eigentlich in so einem Instagram-Account, ob man jetzt Skinfluencer, Medfluencer oder irgendein Fluencer ist, aber was darf man genau und was darf man nicht, warum darf man es nicht? Und die ist da ganz schön hart ins Gericht gegangen mit einigen Sachen und hat Klartext geredet. Das ist ein hartes Feld. Also wir haben das Minenfeld genannt, weil du wirklich jedes zweite Wort auf die Goldwaage legen musst eigentlich. Mhm. Interessanterweise ist es aktuell fast noch ein bisschen so, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Also da ist echt viel
so
los.
Aktuell ist es so. Genauso. Ja.
Also da werden sich Stethoskope um den Hals gehängt und die Profile heißen wild Doktor, Professor, irgendwas. Ja. Da steckt oft keine Promotion dahinter.
Ja.
Das ist gerade schon interessant, was man da so vorfindet.
Aber da muss ich auch ein bisschen Werbung für euch machen. Ich habe mal eine Webinarreihe für euch gemacht, der Weg in die Praxis. Oder?
Ja.
Ne? Ja, Fit für die Praxis ist die ganze Webinare, genau.
Und dann, also das, wo man, wo auch eine Anwältin dabei ist, wie man sich, wenn man sich selbstständig macht, in die Dermapraxis.
Unser Niederlassungsseminar, genau, war nicht gewesen.
Genau. Ja. Das war so gut, also wirklich.
Cool.
Ich bin nicht sicher, ob ich es sogar zweimal gemacht habe, aber das war wirklich richtig, richtig gut, weil ich natürlich auch schon irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt habe. Und da die Anwältin, die dort bei euch drin war, habe ich natürlich dann auch mal kontaktiert, genau wegen dieser Social-Media-Frage. Also deswegen auch danke dann euch für den guten Kontakt über das Webinar.
Das war die Simone Vogt, die du da wahrscheinlich hattest. Das ist eine Rechtsanwältin aus Heidelberg, die mit uns zusammen dieses Niederlassungsseminar jedes Jahr bestreitet. Übrigens nächstes Jahr wieder ab Mai. Ist wieder,
wieder los.
Planung, genau. Wir planen ab Januar die Termine auch wieder auf der Webseite zu haben. Kann ich ja hier auch noch mal kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Genau, da ist ich glaube, der erste oder zweite Teil direkt, da geht es gleich hart um Vertragsfragen und solche Themen. Also es ist echt Druckbetankung, ne? Das Wissen, was da vermittelt wird in 4 Veranstaltungen, aber danach hat man echt den kompletten Ritt einmal durch die Gründung durch. Ja, ja, cool, danke, dass du das erwähnt. Sagen wir gleich nochmal so einen kleinen Werbeblock
für uns.
Da gibt es was.
Ja. Zum Abschluss vielleicht nochmal was Persönliches. Die Frage unsererseits, wie entspannt eine Sophia bei Vollzeitarbeit, Unternehmerin, Speakerin, Influencerin, egal ob jetzt kurz mal unterbrochen oder nicht. Also der Tag hat auch nur 24 Stunden. Also wie entspannst du? Oder ist das auch die Arbeit, weil das ja dein Herzensprojekt ist, auch einfach eine Entspannung? Kann ja auch sein, keine Ahnung.
Ja, also schwierige Frage. Also ich kann schon gut entspannen, ne? Auch mal bei einer guten Folge hier, was habe ich erst geguckt? Yellowstone, auch ich bin eigentlich vor ein paar Wochen erst noch in Montana gewesen und dachte ich, na gut, da schaue ich mir genau das natürlich vorher an. Also sowas mache ich auch. Und ansonsten, aber was mir wieder Power gibt, ist tatsächlich schon neue Projekte wieder zu überlegen, ja, also nochmal wieder was Neues, das gibt mir dann wieder so, also da kriege ich richtig Power und auch mal spontan wieder rauszukommen, also ich mache total gerne spontan immer wieder Städtetrips, ich habe mir jetzt, ich habe es noch nicht gebucht, überlegt am Wochenende nach München doch mal kurz aufs Oktoberfest zu schauen und sowas entspannt mich, ja.
Das ist interessant, was jeder so für verschiedene Ansichten von Entspannung hat.
Ja, ja.
Bei dir muss die Arbeit. Action her.
Aber gut.
Ja, so sind wir verschieden. Aber dann würde ich das jetzt als Schlusswort sozusagen nehmen und mich nochmal sehr, sehr bei dir bedanken für den tollen Austausch heute, liebe Sophia. Unser erster Eindruck, Dorit, von der DDG hat voll hingehauen und immer gutes Händchen bewiesen, würde ich sagen.
Absolut.
Und
weiter so, Sophia.
Genau, und wir handhaben das eigentlich so, dass wir uns immer überlegen, nach so einem tollen Gespräch, dass man sich vielleicht in einem Jahr oder so hier wieder an dieser Stelle trifft und mal schaut, wie es dir ergangen ist in der Zwischenzeit, was es Neues zu berichten gibt. Und ich befürchte, bei dir muss man das abkürzen auf 3 Monate oder so, weil es sind schon wieder 3 neue
Sachen. Ja, wenn sie so weitermachen.
Genau, dem Tempo muss man erstmal mitkommen. Auf jeden Fall von unserer Seite drücken wir dir ganz, ganz fest die Daumen. Wir bleiben bitte in Verbindung zum Thema Empfohlen von Juderm. Das Label.
Unbedingt.
Das Zwinker, machen wir. Zwinker, da sprechen wir noch drüber. Und ansonsten, vielen Dank an dich und vielen Dank an unsere Zuhörer da draußen, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Kroh, Christine Roseno. Producer Christine Roseno. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Roseno.